Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Hallo, mein Name ist Ruth Kornberger und ich lese aus Frau Merian und die Wunder der Welt aus dem ersten Kapitel. Schmetterlinge. Schloss Walter in Bewert, Niederlande, April 1691. Bis kurz vor Ostern hatte Schnee gelegen. Den Malern von Winterlandschaften mochte das zuträglich gewesen sein, aber Maria hatte die Schmelze kaum abwarten können. Sie beugte sich über einen Schmetterling, den ersten, der ihr in diesem Jahr unterkam. Sein kurzes Leben war bereits vorüber, aber seine hellgrünen Flügel hatten noch immer die Farbe junger Blätter. Um die Tarnung zu vervollständigen, waren die Ränder braun gesprenkelt. Am Vortag hatte Maria das Tier im Kräutergarten aufgelesen, äußerlich vollkommen, aber steif. Nach einer Nacht in einem mit feuchtem Sand gefüllten Tontopf hatte sich die Totenstarre gelöst. Nun fixierte Maria den Körper des Schmetterlings mit Nadeln auf einer Holzplatte und machte sich daran, die nach oben geklappten Flügel zu spreizen. Eine Arbeit, die vollste Konzentration erfordert.
Entschuldigen Sie, sagte eine männliche Stimme aus Richtung der offenen Tür. Ich möchte zu den Van Sommelsdijks.
Die sind in der Andacht, murmelte Maria, ohne aufzusehen, so wie alle anderen. Die Zeiten, wenn die Labadisten zusammenkamen, um zu beten oder in der Bibel zu lesen, waren ihr die liebsten. Dann ruhte die Arbeit auf den Äckern, den Ställen und in der Küche und Maria durfte sich ihrer Leidenschaft widmen. Sie spannte einen Bindfaden zwischen den Fingern und versuchte, damit den rechten Flügel des Schmetterlings Richtung Platte zu drücken.
»Und warum sind Sie nicht in der Andacht?«, fragte der Mann.
»Tagsüber bin ich davon befreit. Nur am Morgengebet nehme ich teil, damit ich forschen kann.« Der Flügel bog sich unter dem Faden durch und richtete sich wieder auf. Verärgert biss Maria auf ihre Unterlippe. Beim Präparieren sollte man schweigen, nur dann behielt man eine ruhige Hand. »Warten Sie doch im Garten«, sagte Maria. »Der Hahnenfuß blüht gerade sehr hübsch.«
»Aber es regnet.«
Absätze klangen auf dem Steinboden. Der Mann schien den Inhalt der Regale zu betrachten. »In der Laube haben Sie es trocken.« Maria unternahm einen neuen Versuch, den störrischen Flügel zu bändigen.
»Was ist in den Schachteln?«, fragte der Mann.
Er wartete die Antwort nicht ab. Kurz darauf entfuhr ihm ein entsetzter Laut.
»Sie halten sich Ungeziefer? In Ihrem Schlafzimmer?«
Er wagte einen zweiten Blick. »Lebende Würmer?«
»Ganz recht, Sie Dummkopf. Tote Raupen verpuppen sich schließlich nicht mehr.«
Mit dieser Entgegnung auf der Zunge sah Maria hoch und vergaß, was sie hatte sagen wollen. Dunkle Locken fielen dem Herrn bis auf die breiten Schultern. Seine Haut war gebräunt. Er arbeitet draußen, also gehört er nicht zur Oberschicht. Andererseits verrieten der Hut, den er in der Hand hielt, und seine Kleidung Wohlstand. Zu einer wadenlangen Hose und Stulpenstiefeln trug der Mann ein Hemd und eine Weste aus Brokat in leuchtendem Rot, Blau und Gelb. Farben, die einen Schmetterling zieren könnten. Einem Herrn wie diesem tuschelten die Frauen hinterher. Maria, die seit Jahren fast nur Labadisten in grauen, unförmigen Gewändern zu Gesicht bekam, genoss die Abwechslung. Der Besucher schien den Umschwung der Stimmung zu bemerken und wandte sich ihr zu. Seine Augen hatten die Farbe von Walnussholz. Er verbeugte sich.
»Mein Name ist Jan de Jong.«
Jan der Jüngere, ein Bauername, der nicht zum Äußeren seines Trägers passen wollte. Jeder dritte Niederländer hieß hier so. Zur Unterscheidung würde er jetzt gleich noch den Geburtsort anfügen. Jan de Jong aus Amersfoort, Jan de Jong aus Maastricht. Maria wartete, aber der Besucher sprach nicht weiter. Darum ergriff sie das Wort. Sehr erfreut, ich bin Maria Sibylla Merian aus Nürnberg. Kein Zeichen des Erkennens bei ihrem Gegenüber. Er hatte wohl noch nie von ihren Werken gehört. Mein Vater war Matthäus Merian der Ältere, sagte Maria. Er zeichnete Stadtansichten.
Aber Sie haben sich auf Kleine spezialisiert.
Herr de Jong wies auf den Schmetterling.
Ich will gar nicht stören. Wenn ich Sie nur still beobachten darf, bis der Regen nachlässt.
Bitte, nehmen Sie sich den Schemel dort.
Jawohl, Jan de Jong setzte sich ihr gegenüber. Etwas an ihm, vielleicht die Stiefel, roch nach Bienenwachs. Maria nahm ihre Arbeit wieder auf, fasste den Faden, atmete aus und hielt die Luft an wie eine Bogenschützin beim Ziel. Die Stille im Zimmer war vollkommen. Auch Herr de Jong hatte das Atmen eingestellt. Maria glaubte, seinen Blick zu spüren. Ihre Fingerspitzen kribbelten. Aus den Augenwinkeln erkannte Maria, dass Jan de Jong sich vorbeugte und seine Unterarme auf den Tisch legte. Seine Hände befühlten etwas. Maria hörte ein Rascheln und im nächsten Moment, oh, das wollte ich nicht. Herr de Jong hat eine getrocknete Blüte auf dem Gewissen. Die ist einfach zerbröselt. Maria seufzte. Sie sind fragil, darum rahmt man sie hinter Glas, was ich mit dieser nun nicht mehr tun werde. Ich ersetze Ihnen den Schaden. Sprechen wir darüber, wenn ich mit dem Schmetterling fertig bin. Verstanden, ich schweige. Er legte die Hände auf die Beine und Maria verlangsamte ihren Atem erneut. Unter dem sanften Druck des Fadens fügte sich der Schmetterlingsflügel allmählich. Als er flach an der Platte anlag, wollte Maria die Fadenenden befestigen, doch da bewegte sich erneut etwas am Rande ihres Blickfelds. Ein Stapel Skizzen kam ins Rutschen und begrub Platte und Schmetterling unter sich. Also wirklich, rief Maria. Verzeihung, ich wollte nur, solch feine Zeichnungen habe ich noch nie gesehen und ich komme viel herum. Ihre Striche sind zart wie Spinnweben, sie zaubern mit dem Stift. Er versuchte, das Durcheinander zu ordnen und den Schmetterling freizugraben. Das Tierchen war unbeschädigt. Überlassen Sie mir das, sagte Maria. Sie wollte seine Hand zurückschieben, aber er wich nicht. Ihre Finger glitten ineinander. In Maria entflammte etwas. Gleichzeitig spürte sie Gänsehaut auf ihren Armen. Sie frösteln ja. Herr de Jong fasste ihre Hand fester. Sind Ihnen die Holzscheite ausgegangen? Soll ich welche hacken? Im Frühling zu heizen gilt bei uns als dekadent. Eine Dame darf nicht frieren. Würde ich hier wohnen, hätten Sie Teppiche, Felle und immer heißen Tee. Dann würden Sie aber nicht lange hier wohnen. Bei den Labadisten, bestimmt unterbrach er sie. Aber Sie sind Künstlerin. Er hatte mit Inbrunst gesprochen, so als wäre alles andere absurd und hieße, die Sonne als Mond zu bezeichnen. Für Maria, die in einer Gemeinschaft lebte, die sich einerseits mit dem Namen Merian schmückte, ihr andererseits aber verbot, die hauseigene Druckerpresse für ihre Werke zu benutzen, waren diese Worte wie eine Umarmung. Danke, sagte sie. Herr de Jong räusperte sich. Er schien sein Herz geöffnet zu haben und nun verlegen zu sein. Abrupt ließ er Maria los. Der Moment war vorbei. Und entschuldigen Sie nochmals, sagte Herr de Jong. Taue aufrollen kann ich, aber für feine Arbeiten habe ich kein Talent. Alles eine Frage der Übung. Auch Sie könnten einen Schmetterling präparieren. Vorher würde ich 100 zerstören. Maria lächelte verschmitzt. Ich würde Sie nicht gleich an Tieren üben lassen. Meinen ungestümen Mädchen hat ein Spiel geholfen. Herr de Jong stützte die Arme auf den Tisch und blickte Maria erwartungsvoll an. Zeigen Sie es mir. Das ließ sich Maria nicht zweimal sagen. Sie schnitt eine Elle Faden ab und legte sie auf den Tisch. Spannen Sie den Faden zwischen Ihren Händen. Er soll straff sein, aber darf nicht reißen. Sie nahm eine Ausgabe ihres ersten Raupenbuchs aus dem Regal und legte es aufgeschlagen in Herrn de Jongs Schoß, darauf bedacht, ihn nicht zu berühren. Jede Bewegung schien mit Bedeutung aufgeladen zu sein und eine Lawine von Ereignissen auslösen zu können. Versuchen Sie, mit dem Faden umzublättern, sagte Maria, aber immer nur eine Seite auf einmal. Herr de Jong mühte sich redlich. Nach mehreren Anläufen brachte er den Faden unter die nächste Seite und konnte umschlagen. Gut, sagte Maria, und nun weiter bis zum Ende und zurück, während ich den Schmetterling versorge. Für eine Weile erklang nur das Wispern von Papier. Maria fixierte die Flügel des Schmetterlings und betrachtete ihr Werk zufrieden. Die Zeit würde den Rest erledigen. Wenn der Schmetterling erst wieder vollständig getrocknet war, behielt er seine Form auch ohne die Fäden. Doch was war mit Jan de Jong geschehen? Reglos saß er über der Abbildung einer Gartenpappelrose, unter der braune Raupen lagen. Seine Miene drückte Verwunderung aus. Den Schmetterling, zu dem die hier werden, habe ich in natura da, sagte Maria. Möchten Sie ihn sehen? Eilfertig fügte sie hinzu. Das meiste in diesem Raum steht zum Verkauf. Eigentlich mache ich mir nichts aus Bildern, sagte Herr de Jong. Aber Ihre sehen schön aus. obwohl sie Ungeziefer zeigen. Die Raupen erfüllen eine Aufgabe, sagte Maria. Sie leben von den Pflanzen, aber ich bin überzeugt, die Pflanzen brauchen sie auch. Die Zusammenhänge müssten noch genauer erforscht werden von studierten Herren. Ich beobachte ja nur. Herr de Jong nickte und schien einem Gedanken nachzuhängen. Maria erwartete einen Widerspruch, doch der Besucher sah sie an und sagte, malen Sie mich. Maria glaubte, sich verhört zu haben. Was soll ich malen? Fragte sie. Mich, beharrte Herr de Jong. Er setzte sich in Positur und spähte in eine unbestimmte Ferne. Wie gern Maria ihn gezeichnet hätte. Gar nicht satt sehen konnte sie sich an ihm. Inzwischen hatte sie Gegensätzliches entdeckt. Die extravagante Weste offenbarte Sinn für Mode, aber ein Schönling war Herr de Jong nicht. Der Schatten eines Bartes verlieh ihm etwas Verwegenes und eine Perücke zu tragen wäre ihm wohl auch nicht eingefallen. Er wirkte winzerzaust, reiste wahrscheinlich nicht per Kutsche, sondern galoppierte mit einem schnellen Pferd über die Felder. Ob er Tänze beherrschte? Für ihn würde Maria die Figuren des Menuetts lernen. Auf dem Parkett hatte man einen Vorwand, einander nahe zu kommen und »Du schwärmst ja wie ein junges Mädchen. Bist wohl über den bußgebeugten Brüdern mannstoll geworden. Aber nein, schuld ist mein Blick, geschult, nach Schönheit zu suchen. Malte ich Herrn de Jong, könnte ich ihn ungeniert betrachten. Doch du kannst ihn nicht malen, sag ihm das.« »So gern würde ich den Auftrag annehmen«, Maria rieb sich nervös die Hände, »nur sind Menschen nicht mein Gebiet. Mein Stiefvater bildete mich aus, Jakob Marell, und er war Blumenmaler.« »Aber finden Sie Personen nicht interessanter?« Maria zuckte mit den Schultern. Sie war in Frankfurt geboren worden. Frauen durften dort keiner Gilde beitreten und konnten schon deshalb keine lukrativen Porträtaufträge ergattern. Außerdem gab es noch ein anderes Problem. »Die Darstellung von Körpern übt man am Akt«, sagte Maria. »Oh, aber ich beabsichtige doch nicht. Meine Kleider behielt ich natürlich an.« Maria schmunzelte. »Davon gehe ich aus. Ich wollte nur sagen, dass man Mädchen keine nackten Modelle zur Übung vorsetzt, jedenfalls nicht in meiner Heimat.« »Und wenn Sie mich nur vom Hals aufwärts malten? An Gesichtern werden Sie sich doch sicher schon versucht haben.« Fragend legte er den Kopf schief. Im Braun seiner Augen entdeckte Maria moosgrüne Sprenkel. »Oder sind Ihnen als Nonne auch Porträts verboten?« »Ich bin doch keine Nonne.« »Aber das hier ist ein Kloster?« »Die Labbadisten sind eine Glaubensgemeinschaft. Wir leben hier wie die ersten Christen. Darum dürfen wir natürlich Porträts malen«, sagte Herr de Jong. Er machte eine übertrieben ernste Miene und brachte Maria damit zum Lachen. »Ganz recht«, antwortete Maria. Herr de Jong nickte, setzte aber nichts hinzu. Stattdessen schien er auf einen Vorstoß Marias zu warten. Sie sagte aber nichts, sondern blickte Herrn de Jong nur an, immer noch fassungslos darüber, für eine Nonne gehalten worden zu sein. Herr de Jong sah weg und dann wieder zu ihr hin, diesmal tief in ihre Augen, 5 schnelle Herzschläge lang. Dann zwinkerte er. »Ich mache nur Spaß«, schien er damit zu sagen. »Oder doch nicht? Entscheiden Sie selbst.« Jedenfalls weiß er zu schäkern, wie ich das vermisst habe. Was ihren Wunsch betrifft, Maria sortierte ihr Arbeitsmaterial um den Schmetterling herum. Die Längsseiten seiner Flügel befanden sich im rechten Winkel zu den Kanten des Bretts. Äußere Ordnung half beim Denken. Ihr Wunsch nach einem Bild ist leicht zu erfüllen. Sorgsam vermied Maria das Wort Porträt. In Leiden, Den Haag oder Amsterdam finden Sie bestimmt einen Maler. Es muss ja nicht gleich Godefriedus Schalken sein. Eine ordentliche Arbeit von einem aufstrebenden Künstler bekommen Sie an jeder Ecke, zu einem erschwinglichen Preis. Über Zahlkraft verfüge ich. Herr de Jong war wieder ganz ernst. Die Angelegenheit musste ihm wichtig sein. Aber ich will kein Ölbild, wie der Kaufmann es hat, geschönt und austauschbar. Sie, Frau Merian, zeichnen Insekten, als wären sie Kleinode. Und ich möchte wissen, wie Sie mich sehen. Wie kann ich Sie überzeugen? Er hob die Augenbrauen. Maria versuchte, den Ausdruck im Geiste in Linien zu übersetzen, doch es gelang ihr nicht recht. Ein Porträt wäre eine Herausforderung. Zudem würde es eine hübsche Summe einbringen. Gelegentlich verkaufte Maria präparierte Schmetterlinge an Durchreisende, die gehört hatten, man könne bei den Vöwerder Labbadisten Sammelobjekte erwerben. Der Erlös sollte der Gemeinschaft zukommen, doch Maria zweigte stets ein wenig für sich ab. Irgendwann würde das heimlich Gesparte reichen, um fortzugehen. Schloss Walter hatte von Anfang an nur eine Zwischenstation sein sollen, ein Zufluchtsort für sie und die Mädchen. Ihre Talente sollten endlich wieder gesehen werden. Die Veröffentlichung meines letzten Buches ist 8 Jahre her. Ich klebe meine Zeichnungen in ein Studienbuch, in dem nur meine Töchter blättern. Und was für eine Zukunft erwartet Dorothea und Johanna? Unsere Kunst wird hier bloß geduldet, nicht geschätzt.
Über den Preis gehen wir gewiss überein, sagte Herr de Jong. Maria lehnte sich zurück und senkte die Lider.
Ob mir das Schäkern auch noch gelingt?
Dieser Nachmittag wird uns nicht genügen, sagte sie. Sie müssten wiederkommen.
Herr de Jong lächelte komplizenhaft.
Selbstverständlich.
Außerdem brauche ich Leinwand, Öl und Pigmente.
So viel Sie wollen.
Maria fand Gefallen an diesem Spiel. Und meine Finger wären geschmeidiger, besäße ich Pulswärme aus Kaninchenfell.
Lärm erklang aus dem Flur.
Vergessen Sie die Pulswärme, sagte Maria schnell. Mit denen käme ich mir albern vor, aber Pigmente sind unerlässlich.
Die Andacht war vorüber und die Gläubigen kehrten wieder, allen voran Dorothea.
Maria hörte ihre jüngere Tochter kichern.
Vor 2 Monaten war sie 13 Jahre alt geworden und gebärdete sich manchmal schon wie eine Erwachsene, nur um im nächsten Moment mit ihrer Freundin Tess zu flüstern und herumzualbern.
Mama, wer ist das?
Dorothea blieb im Türrahmen stehen und starrte Marias Besucher mit unverhohlener Neugierde an.
Herr de Jong erwiderte den Blick.
Sicher fragte er sich, ob es noch weitere Kinder gab und wo deren Vater war.
Das ist Jan de Jong, er möchte mit Anna, Maria und Lucia sprechen.
Als Maria dieses Ansuchen wiedergab, merkte sie, wie seltsam es war.
Was konnte ein weltlicher Mann wie Herr de Jong, der offenbar kaum etwas von dieser Gemeinschaft wusste, von ihren Leiterinnen wollen?
Bist du auch eine Künstlerin? Fragte Herr de Jong Dorothea.
Oh ja, Mutter meint sogar, ich sei besser als Johanna und die ist schon erwachsen.
Johanna ist meine ältere Tochter, sagte Maria. Wir leben zu dritt hier.
Als Erklärung sollte das genügen.
Die Abwesenheit eines Gatten ließ üblicherweise 2 Schlüsse zu.
Entweder waren die Kinder unehelich oder der Vater war gestorben.
Hätte sie es endlich in die Stadt geschafft, wollte Maria sich als Witwe ausgeben.
Als solche würde sie mit Respekt behandelt und dürfte ihr Geld selbst verwalten.
Sie könnte ganz offen die Rolle des Ernährers übernehmen und würde damit einige Privilegien zugestanden bekommen, die ansonsten nur Männern vorbehalten waren.
Darf ich den Herrn zu den Schwestern führen? Fragte Dorothea.
Das wäre lieb, sagte Maria.
Dorothea strahlte, stolz, sich nützlich machen zu können.
Herr de Jong stand auf.
Sprechen wir später noch einmal, Frau Merian.
Wegen des Auftrags, ja.
Maria versuchte förmlich zu klingen, tauchte eine Schreibfeder in Tinte und kritzelte eine Reihe sinnloser Kürzel auf ein Stück Papier.
Ihr Herz sang wie ein Vogel im Frühling.
Maria harrte in ihrer Kammer aus, bis Herr de Jong von den Van Sommelsdijks Schwestern zurückgekehrt war.
Lange musste sie nicht warten.
Sie legte ein Silberstift und Papier für die Vorskizze zu dem Porträt zurecht und schon war der Besucher wieder da. Er wirkte unzufrieden und blieb auf der Schwelle zu der Kammer stehen.
Sein Blick hatte etwas Rastloses.
Wie verlief Ihre Unterredung? Fragte Maria.
Ich hatte mir mehr versprochen. Es scheint, als wäre ich umsonst hergekommen. Hier werde ich keine Geschäfte machen.
Maria zückte den Stift.
Setzen Sie sich vor das Fenster. Dort ist das Licht gut.
Leider muss ich gehen.
Er blickte über die Schulter.
Ich soll das Schloss unverzüglich verlassen.
Aber Ihr Bild?
Er straffte die Schultern.
Glauben Sie mir, auch mir tut es leid.
Schwere Schritte erklangen auf dem Flur. Sie konnten nur Joost Brönke gehören, einem Bären von einem Kerl, der in der Kapelle 2 Plätze belegte.
Dann ein andermal? Fragte Maria.
Man verbot mir, wiederzukommen. Herr de Jong machte 2 rasche Schritte in die Kammer hinein.
Maria lief ihm entgegen.
Voreinander blieben sie stehen, unschlüssig, wie sie sich verabschieden sollten, 2 Fremde immer noch.
Joost stampfte herbei und nahm im Flur Aufstellung, die Arme vor der mächtigen Brust verschränkt.
Ich bin im Wirtshaus in Winsum abgestiegen, flüsterte Herr de Jong. Kommen Sie morgen dorthin.
Joost schnalzte.
He, rief er, raus jetzt.
Bis bald.
Entschlossen, als müsste er sich losreißen, wandte Jan de Jong sich um und folgte Joost hinaus.
Am Fenster stehend sah Maria ihn den Schlosshof überqueren.
Er blickte nicht zurück. Doch auf halbem Wege bückte er sich, sammelte etwas Kleines auf und legte es auf die Bank. Jost überholte Herrn de Jong und trieb ihn mit energischen Armbewegungen zur Eile. Maria nahm ihr Schultertuch vom Haken und ging nach draußen. Auf der Bank fand sie einen Marienkäfer. Reglos lag er auf dem Rücken. Wahrscheinlich war er zu früh geschlüpft und dem Nachtfrost zum Opfer gefallen. Maria hauchte ihn an. Sieh da, ein Zittern durchlief die Flügel. Das Tierchen bewegte die Beine, krabbelte Marias Ringfinger hinauf und flog von dort in den weiten Himmel.